Deutschlandfunk. Sport aktuell.
Mit Jonas Panink einen schönen guten Abend. Das deutsche Tennisteam steht beim Davis Cup im Viertelfinale. Nach dem Auftaktsieg beim Finalturnier in Madrid gestern gegen Argentinien gab es heute einen 2:1 Erfolg gegen Chile. Patrick Schmid.
Unsere Reise ist hier noch nicht beendet. Das hat Jan-Lennard Struff nach dem souveränen Einzug ins Viertelfinale gesagt. Er hat sein Match gegen Christian Garin zwar verloren, aber das war egal. Philipp Kohlschreiber und das Doppel Andreas Mies und Kevin Kravitz haben ihre Matches gegen die Chilenen souverän gewonnen und damit das Viertelfinale perfekt gemacht. Da geht's gegen Großbritannien und Superstar Andy Murray, der nach langer Hüftverletzung so langsam wieder in Tritt kommt. Die Briten sind leicht favorisiert gegen die deutsche Mannschaft, bei der ja der beste Spieler mit Alexander Zverev fehlt. Aber Kohli und Co. machen das bislang richtig gut. 5 der 6 Matches in der Gruppenphase gingen an die Deutschen. Die wollen ihren Tennischef Boris Becker überraschen und ihm zum 52. Geburtstag den Halbfinaleinzug schenken.
Deutschland gegen Großbritannien morgen im Viertelfinale des Tennis Davis Cups. Ab 17.30 Uhr geht es los in Madrid. In der Handball-Bundesliga war Tabellenführer SG Flensburg-Handewitt am Abend bei Schlusslicht HSG Nordhorn-Lingen zu Gast. Zwischen den internationalen Auftritten am vergangenen Sonntag in Paris und dem Champions-League-Rückspiel am kommenden Samstag in Barcelona. Heute also Bundesliga-Alltag für Flensburg. Beim Aufsteiger in Nordhorn gab es einen 29:20 Erfolg. Tide Tedinger war dabei.
Das war unter dem Strich ein souveräner Auswärtsauftritt des Tabellenführers mit einigen kleinen Schönheitsfehlern, denn die SG Flensburg-Handewitt leistete sich 2 Phasen in dieser Partie, eine kurze im ersten Durchgang und eine längere im zweiten, in der sie nicht so richtig auf der Platte war. Zwischenzeitlich zu Beginn der zweiten 30 Minuten, da lag das Team von Trainer Mike Machulla schon relativ deutlich vorne mit teilweise 11 Treffern, aber dann riss der Faden, da schien der ein oder andere gedanklich schon im Feierabend zu sein, insbesondere vom 7-Meter-Strich machte sich das bemerkbar, mit gleich 4 Fehlwürfen in Folge, aber am Ende reicht die komfortable Führung und die SG Flensburg-Handewitt setzt sich deutlich und standesgemäß durch beim Aufsteiger mit 29:20.
Ebenfalls am Abend standen sich der SC Magdeburg und die Füchse Berlin gegenüber. Beide Teams sind mit jeweils 4 Niederlagen eher durchwachsen in die Saison gestartet, aber zuletzt waren sie wieder auf Erfolgskurs. Frank Martin berichtet.
Dieses Ostduell in der Handball-Bundesliga, es hat einen Sieger und der kommt aus der Hauptstadt. Die Füchse gewinnen erneut in Magdeburg. Am Ende hieß es nach 60 hochintensiven Minuten vor 6.600 Zuschauern in der GTEC-Arena 29:27 für die 7 aus der Hauptstadt. Zur Halbzeit nach den ersten 30 Minuten stand es noch pari-pari, 14:14. Auch im zweiten Durchgang wogte die Partie hin und her. Zum Ende dieser Begegnung waren es die Füchse, die cleverer waren und die vor allem mit Dejan Milosaviev den überragenden Akteur auf ihren Seiten hatten. Der Torhüter, der entzauberte den SC Magdeburg in der eigenen Halle. Erfolgreichster Werfer bei den Berlinern Hans Lindberg, der 10-mal traf beim SC Magdeburg, war Michael Damgaard 6-mal erfolgreich. Die Füchse gewinnen in der Handball-Bundesliga beim SC Magdeburg knapp, aber nicht unverdient 29:27.
Und diese Ergebnisse gab es außerdem am 14. Spieltag der Handball-Bundesliga. Melsungen gewann gegen Göppingen mit 30:17 und der Bergische HC gewann mit 35:33 gegen den TBV Lemgo. Die deutschen Handballerinnen haben ihren letzten Test vor der WM in Japan verloren. Gegen Montenegro gab es eine 29:33 Niederlage in Stuttgart. Morgen bricht das deutsche Team dann auf nach Japan. Die WM beginnt Ende November. In der Basketball-Euroleague hatte Alba Berlin Olympiakos Piräus zu Gast. Piräus wurde nach hitzigen Diskussionen nach dem Derby gegen Panathinaikos Athen von der griechischen Liga strafversetzt in Liga 2. Mit einem Zweitligisten hatte es Alba am Abend aber nur auf dem Papier zu tun, wie Jakob Rüger berichtet.
Alba Berlin rannte von Beginn an einem Rückstand hinterher. Die Albatrosse wirkten unkonzentriert, vor allem in der Verteidigung. Der schwere Spielplan mit Partien im Zweitagesrhythmus machte sich bemerkbar. Teilweise lagen die verletzungsgeplagten Berliner mit 26 Punkten zurück. Mit einigen wilden Würfen versuchten die Albatrosse im zweiten Durchgang noch einmal heranzukommen. Vor allem Makai Mason tat sich mit 15 Punkten hervor. Doch anders als noch am Dienstag gegen Bayern München ließ sich Olympiakos Piräus diese sicher geglaubte Führung nicht mehr aus der Hand nehmen. Am Ende verliert Alba Berlin mit 80:99 das Euroleague-Spiel gegen Olympiakos Piräus. Und schon am Samstag müssen die Albatrosse im Bundesliga-Topspiel gegen Oldenburg antreten.
Am 20. Spieltag der Deutschen Eishockeyliga mussten sich die Krefelder Pinguine mit 4:5 den Nürnberg Ice Tigers geschlagen geben. Und die deutschen Curler haben bei der Europameisterschaft in Schweden das Halbfinale knapp verpasst. Dennoch waren sie mit dem Ergebnis zufrieden. Erich Wartusch.
Es hat nicht viel gefehlt und die deutschen Herren hätten bei dieser EM um die Medaillen mitspielen können. Vor dem letzten Vorrundenmatch gab es insgesamt 32 mögliche Konstellationen, welches Land bei welchem Ergebnis ins Halbfinale kommt. Nach einer Niederlage gegen Dänemark brauchte allerdings Skip Mark Muskatewitz gar nicht mehr den Rechenschieber auspacken.
Generell können wir stolz sein auf das Ergebnis, das wir erzielt haben. Es war das erste Großevent mit der jungen Mannschaft, wo man auch sagen muss, mit der unerfahrenen Mannschaft. Unser Ziel, ganz klar, den Klassenerhalt, haben wir geschafft. Und auch den direkten Qualifikation zur Weltmeisterschaft, da freuen wir uns auch schon drauf.
Rang 7 für die deutschen Herren in der Endabrechnung, Platz 5 wurde es für die Damen um Skip Daniela Jentsch, die letztes Jahr noch Bronze holte.
Im Prinzip war es das gleiche Ergebnis wie letztes Jahr, 5:4. Nur dieses Jahr war halt das Feld vorne insofern stark, weil die sich alle nur im Kreis geschlagen haben. Und deswegen rutschen wir jetzt dieses Jahr halt nicht glücklich noch mit rein. Ist ein bisschen bitter, aber ja, auf der anderen Seite nochmal gleiche Bilanz. Damit können wir zufrieden sein und jetzt wissen wir auf jeden Fall auch für die nächsten Monate, woran wir arbeiten müssen.
Denn gegen die großen Vier in Europa fehlt noch ein bisschen Konstanz und Präzision. Immerhin dürfen beide Teams im Frühjahr bei der WM Punkte für die Olympia-Qualifikation sammeln.
Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund hat sich mit seinem Ausrüster Puma auf einen neuen Vertrag geeinigt. Die Zusammenarbeit wurde bis 2028 verlängert und das lässt sich Puma einiges kosten. Christian Schulze.
Der BVB setzt mit diesem Deal ein echtes Ausrufezeichen. Denn mit der Unterschrift unter den neuen Vertrag hat Borussia Dortmund gleichzeitig auch den Geldhahn ordentlich aufgedreht. Rund 250 Millionen Euro sollen laut Medienberichten in den kommenden Jahren auf das Konto des Vizemeisters fließen. Das wären um die 30 Millionen Euro pro Jahr und damit dreimal so viel wie bisher. Zum nationalen Spitzenplatz in dieser Kategorie reicht das für den BVB aber trotzdem nicht. Rekordmeister Bayern München kassiert von Puma-Konkurrenten Adidas rund 60 Millionen Euro jährlich und damit gut das Doppelte der Dortmunder Summe.
Die Athleten bei den Olympischen Spielen sollen zum Teil in Airbnb-Wohnungen unterkommen. Der Wohnungsvermittler ist neuer Sponsor des Internationalen Olympischen Komitees. Große Kritik daran kommt aus Paris, wo 2024 die Olympischen Sommerspiele ausgetragen werden. Die Stadtverwaltung ist alles andere als begeistert und geradezu verärgert sind die Hoteliers in der französischen Hauptstadt. Von dort Jürgen König.
Unverschämt, respektlos, ungeheuerlich sei die Abmachung zwischen dem IOC und Airbnb, hieß es beim Hotelverband UMIH, deren Präsident Laurent Duc im Sender RTL.
Ce combat, c'est David contre Goliath.
Es ist ein Kampf David gegen Goliath. Airbnb zahlt überhaupt keine Steuern in Frankreich und wird jetzt offizieller IOC-Partner. Da sehen wir rot. Und das ist kein einfacher Ärger mehr, das ist nackte Wut.
On voit rouge. C'est pas de la colère, c'est de la fureur.
Aus Protest werde man die Teilnahme an den Vorbereitungen für Olympia 2024 aussetzen, wurde vom Verband mitgeteilt. Zuvor hatte sich schon die Pariser Bürgermeisterin Anne Hidalgo klar positioniert. Auf die Äußerung von IOC-Chef Thomas Bach, wonach durch die Vereinbarung mit Airbnb eine effiziente und nachhaltige Durchführung der Spiele gewährleistet werde, antwortete sie in einem Brief an Bach, in ihren Augen trage Airbnb zu steigenden Mieten und zunehmendem Wohnungsmangel in den Großstädten bei. Sie behalte es sich vor, die Aktivitäten von Airbnb in Paris während der Sommerspiele zu verbieten.
Eine Führungskrise herrscht gerade in der deutschen Eisschnelllaufgemeinschaft. Noch vor den deutschen Meisterschaften war Präsidentin Stefanie Teuven zurückgetreten. Anschließend gab es eine öffentliche Debatte um ihre Nachfolge. Olympiasiegerin Gunda Niemann-Stirnemann sagte zur Situation im Verband heute im ZDF, dass endlich wieder Ruhe einkehren muss. Niemann-Stirnemann selbst mittlerweile ist sie als Trainerin aktiv.
Das sieht zurzeit sehr schwierig aus, aber das ist intern, muss das gelöst werden vom Verband. Meine Aufgabe ist als Trainerin eigentlich diese Leidenschaft und Liebe, die man mitbringt für die Sportler, dass man die jungen Leute und auch die Älteren wirklich motiviert, dass sie Spaß haben am Sport, dass sie erfolgreich sein wollen. Das ist so die Position eines Trainers und mit dem Verband gemeinsam eigentlich diese Probleme auch zu lösen.
Und der Leichtathletik-Weltverband hat mehrere Funktionäre des russischen Leichtathletikverbands vorläufig gesperrt. Es geht um den Fall des Hochspringers Daniel Kamil Lysenko. Lysenko soll Dopingtester nicht über seine Aufenthaltsorte informiert haben, unter anderem dem Präsidenten und dem geschäftsführenden Direktor des russischen Leichtathletikverbands wird vorgeworfen, Ermittlungen behindert und nicht kooperiert zu haben. Der Sperre vorausgegangen waren 15-monatige Ermittlungen. Und das war Sport aktuell am Donnerstagabend. Mein Name ist Jonas Panning. Kommen Sie gut durch die Nacht.